Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts Diary, der private Podcast aus Asien. Es ist Mittwoch früh und zwar ganz schön früh. Mal gucken, um 9 Uhr ist es genau. Eigentlich hätte ich sogar noch ein bisschen vorher aufgezeichnet, nämlich vor der Arbeit. Also wir fangen um 9 Uhr ungefähr an. Aber ich musste zum PCR-Test und damit sind wir auch schon beim ersten Thema, nämlich C-Thema. Ja, viele Leute verfolgen den Lockdown in Shanghai und so weiter. Wird ja auch gerne der Presse kolportiert im Westen. Was man vielleicht dort nicht so mitbekommt, ist, dass auch landesweit mittlerweile 48 Stunden PCR-Test angeordnet sind. Das heißt, ich muss alle geraden Tage jetzt mittlerweile zum PCR-Test. Das war bei mir kurz alle ungeraden Tage, jetzt alle geraden Tage. Und die Testwiese, die ist direkt hier hinter meinem Büro. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sehe ich die Leute anstehen, an der Stelle, wo ich eben auch gerade war. Und eventuell hört man auch so ein bisschen das Megafon, das da ruft, dass man Abstand halten soll und Maske tragen soll und was weiß ich noch. Also, ich höre das jetzt täglich Stunden und ich weiß gar nicht, was sie eigentlich sagt. Ja, so ist das manchmal. Wenn man das zu oft irgendwo erzählt, dann merkt man sich das nicht mehr. Okay, also alle 48 Stunden PCR-Test landesweit. Das ist eine Herausforderung einerseits. Andererseits beschert es uns jetzt aber interessante Einblicke in den Verlauf der Krankheit bzw. in die Verbreitung der Krankheit. Denn es werden jetzt täglich Karten veröffentlicht, wo einzelne Fälle aufgetreten sind bzw. gehäuft Fälle auftreten. Also das ist nach wie vor Shanghai. Ansonsten ist das eigentlich so ganz, naja, ganz okay. Ich kann mal ganz kurz gucken, was... Okay, 41 Städte. Ja, und da kann ich jetzt sehen, oh ja, Shanghai sieht scheiße aus, 7000 Infizierte, Beijing 59, das ist auch schon ganz schön viel, das ist auch als rot markiert, Dandong 46, Changchun, also das ist da oben bei Harbin 39, das waren jetzt so die größten. Ansonsten Hangzhou 3 und Nanjing einer und so weiter und so fort. Also, ah ja, unten Dongguan auch noch 27 und Lishui 57. Wenn man genauer hinguckt, sieht man doch noch ein paar. Also das ist jetzt aber immer so ein tägliches Abbild. Ne? Also das zeigt so ein bisschen den Verlauf bzw. die Verbreitung der Krankheit. Und das staut sich natürlich oder ist vor allen Dingen hier im Osten. City of High Risk, also da, wo es jetzt auch Flugbeschränkungen gibt und so weiter, sind Harbin und Beijing tatsächlich. Und solche Städte wie Shanghai, mal gucken, welche ist das hier, Wuxi, Anyang, Hadan, kenne ich gar nicht, Shaoyang, Yantai, die gelten als Städte mit mittlerem Risiko und Hangzhou ist eine Stadt mit 9 lokalen Fällen, aber kategorisiert als geringes Risiko. So steht das Wort wörtlich da. Das ist schon so ein bisschen Geschwurbel, aber egal. Also so ist die Situation und das, wie gesagt, jetzt täglich. Und ich habe tatsächlich so den Eindruck, dass diese PCR-Tests, also jetzt nicht diese albernen Selbsttests oder so, das hat man hier auch kurze Zeit gemacht, habe ich ja, glaube ich, erzählt. Da kam dann bei mir jemand an die Tür und hat getestet und so weiter. Da ist die Fehlerquote einfach zu hoch, als dass man daraus wirklich vernünftige Daten ziehen könnte. Und der Aufwand ist wahrscheinlich auch viel zu groß gewesen. Und so macht man das dann eben. Und nicht nur der Aufwand, ich finde auch der Müll, der da verbreitet wird mit diesen Selbsttests. Ne? Also bei den PCR-Tests ja auch, da ist das Stäbchen und das Röhrchen. Das Röhrchen wird mit Sicherheit nicht wiederverwendet, aber es sind alles keine Verbundwerkstoffe wie diese Selbsttests. Also das wird wahrscheinlich sehr leicht recycelt werden können. Interessant ist auch, wenn ich jetzt mich nicht testen lasse, passiert erstmal nichts. Außer, dass mein grüner Code so ein Zusatzsymbol bekommt. Oben rechts, das wird dann orange und da steht, du musst wieder zum Test. Und es kann sein, dass man an irgendeiner Stelle dann nicht eingelassen wird, wo man grünen Code zeigen muss. Also hier muss man jetzt aktuell immer noch den grünen Code zeigen in Malls, wenn man da hinein möchte, und in den Bus. Also im öffentlichen Nahverkehr hätte man wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit hier in Hangzhou Schwierigkeiten. Eventuell auch Taxis, das weiß ich nicht. Aber kann sein, dass man Taxis einfach so betreten darf. Wir fahren ja meistens mit dem eigenen Auto, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren hier. Und insofern kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Und die Situation in Shanghai, ja wie gesagt, ich kriege das ja immer so ein bisschen drüber mit über meine Tochter, die dort jetzt im Lockdown ist, die sich jetzt auch so ein bisschen eine Aufgabe geschaffen hat, lauter Langeweile. Also sie muss eigentlich schwer arbeiten. Es ist nicht so, dass sie nichts zu tun hätte am Computer. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt so die ganze Zeit am Computer sitzt, dann möchte man auch mal was anderes machen. Und sie ist dann auch eine von den Freiwilligen, die da, ja, was weiß ich, Essen organisieren oder dit oder dat und so. Und dann mit so einem Anzug rumlaufen. Und auch ein anderer Freund von mir, der übrigens auch bei Umlauts are Overestimated schon mal zu Gast war in der Kunstfolge, Shaoyan, der ist auch Freiwilliger dort in Shanghai und ja, versucht irgendwie was zu machen, damit die ganze Scheiße irgendwann mal vorbei ist. Denn genervt sind wir alle, was nicht heißt, das kommt im Westen immer so ein bisschen falsch an. Das ist auch wieder so eine interessante Sache. Im Westen werden jetzt natürlich haufenweise Westler befragt, wie sie denn die Situation finden. Naja, und die plustern sich zum Teil auf, so ganz schrecklich, furchtbar, bar. Manche versuchen das auch einigermaßen sachlich zu beschreiben, aber die werden dann natürlich durch die Fragestellung und durch die Darstellung letztendlich in den Medien, kommt da was völlig anderes raus als das, was sie eigentlich gesagt haben. Also ich habe jetzt gerade einen Freund von mir, der da drauf reingefallen ist. Ehrlich gesagt, ich bekomme auch solche Anfragen. Ich antworte darauf überhaupt gar nicht mehr. Also ich antworte nicht mal mehr darauf, dass ich nicht antworte, sondern ich, also wenn mir jetzt der WDR oder irgendjemand eine Nachricht schickt, die landet sofort direkt in der Rundablage. Also ich antworte da gar nicht mehr drauf, weil das bringt nichts. Man wird dann am Ende nämlich ziemlich verarscht und insofern keine Information. Auf der anderen Seite, man muss sich das mal so reinziehen. Also da wird dann in diesen Berichten dann so das so dargestellt, ja, die Corona-Diktatur. Und ich habe tatsächlich auch Freunde auf Facebook zum Beispiel, die dann so erzählen, wie ganz schrecklich das in China ist und überhaupt und so, die noch nie in China gewesen sind, die keine Ahnung haben, was hier läuft, die tatsächlich nur diese Berichterstattung in den Medien sehen. Aber wenn man mal jetzt mal einen Schritt zurücktritt von der aktuellen Berichterstattung und sich einfach nur auf die Statistik konzentriert und dann sich überlegt, wie die ganze Sache in Deutschland gelaufen ist, was aktuell passiert, dann ist das schon irgendwo ein ganz schönes Ding, muss ich sagen. Also das Selbstbewusstsein der Westler erstaunt mich immer wieder. Es gibt wirklich kein Land, das so dermaßen verkackt hat wie Deutschland. Mit aktuell wohl 130.000 Toten auf 80 Millionen wohlgemerkt. In einer eine Politik sich geleistet haben, die katastrophal war, die keine Impfpflicht durchgekriegt hat, die nichts, gar nichts irgendwie an irgendeiner Stelle auf die Reihe bekommen hat, wo das ganze föderative Konzept den so dermaßen um die Ohren geflogen ist, wo die Medien katastrophal versagt haben, wo Wissenschaftler an den Pranger gestellt werden, also Leute, die ihnen helfen könnten. Ein Land, das so dermaßen verkackt hat und das eigentlich wirklich still und leise in sich gehen sollte und laut oder leise weinen sollte über diese Unfähigkeit, die sie die letzten 2 Jahre über gezeigt haben. Was machen die? Die brüllen rum, dass alle anderen das falsch machen. Und ausgerechnet das Land, das nämlich alles richtig macht, China und noch ein paar andere, das sind die furchtbaren Diktaturen. In Deutschland sterben jeden Tag 250 Menschen an Corona. Und das kann man auch irgendwie nicht so richtig wegdiskutieren. Das ist nun mal ein Fakt. Und auch wenn da jetzt kaum noch getestet wird, die Inzidenz sinkt und man das als Erfolg verkauft, ja, natürlich sinkt die, weil keiner mehr getestet wird. Also wie man da so den Mund so voll nehmen kann, ist mir persönlich ein Rätsel, zeigt mir aber auch, wie der Westen tickt. Und das sehen hier die Leute natürlich und nicht nur in China, auch in Japan, in Vietnam und in allen anderen Ländern, diese enorme Diskrepanz zwischen dem, was sie sagen und was sie machen. Nächstes Thema bei uns ist wieder heiß. Ich habe jetzt hier Klimaanlage ausgeschaltet, weil nämlich, ich habe ja jetzt gerade gesagt, weil draußen das Megafon einerseits hier schon Geräusche macht, andererseits, ja, das Kommen und Gehen hier von den Leuten von dieser Teststelle und so, das verursachte alles irgendwie Nebengeräusche und ich habe das Mikrofon jetzt so einigermaßen eingestellt, dass man das hoffentlich kaum noch hört, ein bisschen vielleicht, aber als ich dann die Klimaanlage angemacht habe, da war das so laut, dass ich dann gedacht habe, oh nee, scheiße, da müsstest du jetzt doch die Tonspur richtig nacharbeiten, dazu habe ich jetzt auch keine Zeit und keine Lust und deswegen habe ich die Klimaanlage ausgemacht und ich kann schon mal sagen, es ist ganz schön warm hier, ich sitze hier wirklich mit offenem Hemd und bin auch schon deshalb in der Zeit limitiert, weil lange hält man das nicht aus. Das ist ja etwas, was man sich in Europa nur schwer vorstellen kann, dass Temperaturen so hoch werden können, dass es einfach nicht mehr geht. Und ohne Klimaanlage war sowieso nicht, aber irgendwann kommt der Punkt auch, wo es mit Klimaanlage nicht mehr geht. Und das haben wir gerade in Indien. Und ich fürchte, dass dieser Sommer hier in Shanghai bzw. in Hangzhou auch heftig werden wird. Denn das ist nun mal die globale Erwärmung, die sich jetzt auch im Wetter zeigt. Und Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, wir haben es jetzt hier, sind ein paar und 30 Grad, ich weiß jetzt aktuell nicht wie viel, morgens um 9. Und das ist jetzt nicht mehr so lustig. Übrigens habe ich auch mal, wir haben hier im Büro so eine kleine Blumenbank. Da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mittelgroße Blumentöpfe. Das hat mich ja gewundert, was die an Wasser verschlingen. Also es ist, wir gehen da immer mit einem 10-Liter-Eimer bei und füllen dann die Blumentöpfe auf. Und zwar jetzt mittlerweile täglich. Also jeden Tag 10 Liter gehen hier in unsere kleine Blumenbank. Das ist schon ganz schön heftig. Ey, also wenn ich mir überlege, wir hätten einen Garten, also mein Schwager hat einen relativ großen Garten sogar. Oh Gott, also Wasser ist hier in China relativ teuer, genauso wie Strom. Strom ist ähnlich teuer wie in Deutschland. Und gemessen am Haushaltseinkommen ist das damit sogar richtig sackteuer. Das ist auch etwas, was man ja, sich im Westen häufig nicht so richtig vergegenwärtigt. Und ja, also wenn das jetzt hier noch wärmer wird, dann keine Ahnung, was ich dann mache. Also ich werde ganz sicher keine Pflanzen aufgeben. Wahrscheinlich holen wir sie dann alle rein oder so. Da ist auch relativ viel wie Pfefferminze und Wasserminze dabei. Die könnten wir natürlich schon mal ernten. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so richtig, was ich da machen soll. Okay, nächstes Thema. Neu hier, genau, das ist eigentlich das Hauptthema. Jetzt habe ich hier schon sehr viel geredet, aber ja, neu hier. Darüber hatte ich letztes Mal auch schon ein bisschen erzählt. Es geht um die Massenzuwanderung in Mastodon. Ich weiß nicht, es gibt ja noch so andere negative Begriffe, so von der AfD zum Beispiel geprägt. Ich weiß leider nicht so richtig, wie die alle heißen, also Umvolkung von Mastodon oder Massenimmigration von in Mastodon oder und so weiter und so fort. Nämlich genau so wird das von vielen tatsächlich wahrgenommen, von den Alteingesessenen, dass plötzlich sehr viele Leute sich aus Twitter verabschieden, zumindest vorerst, und nach Mastodon gekommen sind. Und das ist ganz interessant, wie dann so die Leute sich verhalten zueinander. Da sind also die Platzhirsche, die natürlich, oder was heißt natürlich, die nicht von ihrer Position abrücken wollen. Eben waren sie noch Promis in Mastodon, jetzt sind sie es plötzlich nicht mehr. Plötzlich schlägt Böhmermann auf, das ist ganz schrecklich und so. Und dann kommt so eine ungute Stimmung auf. Das ist aber zum Glück recht wenig. Ich habe damit gerechnet, als Elon Musk angekündigt hat, dass er Twitter kaufen will, dass es das Mastodon sich aufbläst. Das war mir vorher schon klar. Ich war mir aber nicht so im Klaren darüber, wie die Integration oder wenn man das so nennen will, überhaupt funktioniert oder ob das funktioniert und so. Und das funktioniert dermaßen smooth und problemlos, wie ich das eigentlich nicht vermutet hätte. Das, was ich anfangs erwähnt hatte, diese Kampfbegriffe und diese Animositäten gegenüber den Neuankömmlingen sind wirklich sehr gering. Aber es gibt sie und natürlich, gerade wenn man neu hier ist, dann ärgert man sich darüber umso mehr. Dann fühlt man sich nicht willkommen. Also hier nochmal, ihr seid alle willkommen. Und das ist überhaupt gar keine Frage. Und dass es da immer einzelne Spinner gibt, die sich da irgendwie produzieren müssen, naja, das ist eben so, sind wir wahrscheinlich. Aber man kann sich irgendwie eine gewisse Portion Gelassenheit einhelfen, damit man da drüber hinwegkommt. Und gerade jetzt auf Literatur Social, wo ich bin, sind jetzt sehr viele Leute auch wirklich aus dem Literaturbereich. Das ist ganz interessant. Ich interagiere noch gar nicht so viel, weil ich einfach jetzt in letzter Zeit gar keine Zeit hatte. Aber da sind schon viele Leute dabei, wo ich mir sage, oh, mit denen werde ich mal öfter einen Plausch machen und so. Und ich folge denen soweit. Also ich habe ja dieses Prinzip, ich folge dem, der mir folgt oder umgekehrt. Wenn ich jemanden folge und der mir nicht folgt, dann folge ich dem natürlich auch nicht mehr. Also folgen gleich Gefolgte. Und so ist das auch, wenn man mal in mein Profil guckt, da sind dann so rund 190 Follower und 190 Gefolgte. Also so, das kommt nicht ganz hin, weil da ein paar Bots dabei sind, aber so ungefähr. Und das ist natürlich, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den man bei Mastodon immer ein bisschen versäumt hat, klarzumachen. Mastodon ist nicht Twitter. Das gesamte Fediversum ist nicht vergleichbar mit Twitter oder irgendwas in der Art, sondern das föderierte Universum ist deutlich mehr als nur eine Microblogging-Plattform. Und natürlich hat man von Mastodon-Seite aus, also ich auch zum Teil, so die Werbung gemacht, dass das das bessere Twitter sei, was es aber nicht ist. Also es hat mit Twitter nichts zu tun. Und ein ganz wesentlicher Unterschied ist vielleicht, dass dieses Follower-Prinzip hier nicht bei Mastodon so nicht funktioniert, tatsächlich. Also bei Twitter gibt es ja, also das Führerprinzip, wenn man es mal energischer aussprechen möchte. Bei Twitter ist das ja ganz normal, dass Leute darauf direkt aus sind. Also die haben eine Fernsehsendung wie Böhmermann oder sind irgendwo ein It-Girl oder sind keine Ahnung was, sind also irgendwas. Oder auch nicht. Und die scharen jetzt Follower um sich. Und da sieht man natürlich immer dieses Missverhältnis, dass diese Leute vielleicht 6 Leuten folgen, aber 30.000 Follower haben oder sowas. Das bietet Mastodon nicht. Das wird nicht funktionieren. Wenn man jetzt die Idee hat, über Mastodon so dieses Marketing zu machen, anstatt bei Twitter, naja, also Twitter ist eine kommerzielle Plattform und dort gehört das Marketing auch hin. Aber Mastodon als Marketing-Tool zu verwenden, das wird schwierig bis unmöglich. Ich finde Marketing nicht grundsätzlich falsch. Ich mache das auch, dass meine Podcasts, also dieser hier zum Beispiel, wird nachher auf Mastodon erscheinen. Der wird ja auch von Funkwhale unter anderem vertrieben. Also das ist einer der Hoster, aber auch von Anker und noch irgendwas. Also ich benutze Mastodon schon auch, um meine Produkte, wenn man so will, zu promoten, aber das ist völlig klar, wenn ich das gleiche Produkt bei Twitter, bei Instagram oder bei Facebook promote oder auch bei diesem etwas widerwärtigen LinkedIn, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Mastodon. Also ich sehe das auch bei Mastodon, da sind dann meistens so im zweistelligen Bereich, also das ist geradezu lächerlich. Und es ist auch okay, weil die meisten Leute das eh über einen Podcatcher holen. Da ist auch eine ganz andere RSS dahinter. Also insofern ist es auch ein bisschen egal. Aber dass jetzt irgendjemand meint, er könnte dieses Influencer-Dasein auf Mastodon leben, eher nicht. Wie gesagt, für mich, ich werfe das dort ab, einfach auch, weil ich denke, dass kreative Inhalte, also Sachen, die ich gemacht habe, die ich fotografiert habe zum Beispiel, die ich gefilmt habe, die ich aufgenommen habe, also kreative Produkte, die gehören da auch schon irgendwie rein. Also ich will zeigen, hallo, ich bin ein kreativer Mensch, ich zeige, was ich kann oder so und ich möchte darüber mit euch diskutieren. Ja, das ist eigentlich so meine Intention. Nicht so sehr, dass ich hoffe, dass das viele Leute hören, eher nicht. Es ist umgekehrt auch so, denn der gleiche Podcast erscheint ja auch bei Facebook. Dort diskutiere ich eigentlich nicht. Da gucke ich auch wirklich nur einmal am Tag rein, um zu gucken oder beziehungsweise um das reinzuwerfen. Aber die Diskussion interessiert mich nicht so sehr tatsächlich. Die würde mich auf Mastodon interessieren. Und so sehe ich das auch. Also das ist eine Aufforderung, über etwas zu reden, seine Meinung kundzutun oder ja, überhaupt auch einfach Beziehungen zu pflegen. Also meine Leute, denen ich folge, beziehungsweise die mir folgen, sind entweder interessieren sie sich für das Thema, also Asien zum Beispiel, oder umgekehrt. Also ich weiß, das sind Leute, die mit Asien irgendwas zu tun haben. Das ist eine relativ große Gruppe. Darunter zählen dann auch die Leute, die hier in Asien leben, aber Deutsch sprechen. Und ja, da geht es dann auch um asiatische Musik, also das ganze Asien-Thema. Das zweite große Thema ist Literatur. Das bezieht sich dann oder beschränkt sich weitestgehend, aber nicht nur auf den Heimatserver, also literatur.social, wo es um Literatur geht. Da würde ich gerne ein bisschen mehr machen, auch reden über Themen. Aber ja, Zeit ist eben begrenzt so. Und die dritte Gruppe, das ist so eine Peer Group, die sich irgendwie so gebildet hat, die jetzt gar nicht so ein bestimmtes Thema hat oder eine bestimmte Richtung hat, die mit der Zeit gekommen ist. Also der folgt dem und ich folge dem und dem. Und so ja, verzweigt sich das ja unter Umständen ein bisschen. Aber es kommt schon heraus, dass man häufig ein sehr ähnliches Mindset hat. Wie gesagt, diese dritte Gruppe kann ich gar nicht so fassen. Aber das sind so meine drei Peer Groups, obwohl dieser Begriff in dieser Stelle gar nicht mehr so stimmt, die ich habe in Mastodon. Und was mich überhaupt nicht interessiert ist, in irgendeiner Weise Reichweite. Das ist mir sowas von so unglaublich egal. Und weil es geht auch gar nicht so richtig. Dass man kann natürlich 700, 800, 900, 1000 Leute aufbauen oder mehr. Also das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwer. Aber dann frage ich mich natürlich, wie will man mit denen noch interagieren? Das sind ja dann irgendwann auch schon zu viele. Also von den rund 200, die bei mir sind, sind auch wirklich viele gar nicht aktiv oder nur alle 3 Tage aktiv. Und da geht das schon irgendwo. Aber wenn ich mir das jetzt mal so auf Twitter umrechne, da gibt es ja wirklich Leute, die schreiben ja 10-mal am Tag in Twitter rein. Und das ist gar nicht mal so viel. Also es gibt so manche, die machen das noch viel öfter. Und ich habe jetzt 1000 von diesen Leuten in meiner Followerliste. Das heißt also, ich fühle mich irgendwo auch dazu veranlasst, zu antworten oder irgendwie so. Das ist so völlig aussichtslos. Also da platzt das Ganze auseinander, da funktioniert das alles nicht mehr. Und das wird sich, glaube ich, jetzt auch allmählich bei den meisten Neuhier-Leuten festsetzen, dass diese ganze Sache bei Mastodon doch ein bisschen anders funktioniert und am Ende, wie ich finde, viel mehr Möglichkeiten bietet, viel empathischer ist, auch aufgrund gerade dessen. Also dieses Führerprinzip, ich schreibe einen Tweet und alle anderen dürfen klatschen, das vergiftet, finde ich, die ganze Sache schon von vornherein. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich schmeiße etwas herein und man kann darüber reden. Ich kann auch meine Stimmung kundtun, also das mache ich manchmal auch oder andere eben auch sagen, oh, jetzt Tasse Kaffee war notwendig oder irgendwie so. Ja, das ist alles irgendwo schön, das, und am Ende hat man dann irgendwie so ein einigermaßen heimeliges Gefühl. Und da kommt noch hinzu, das hatte ich auch mal geschrieben, allerdings auf Englisch an anderer Stelle in Mastodon, dass wir ja so diese Dreiteilung haben. Wir haben also einmal die Föderation, das ist der Weltraum. Da geht's ab, also da passieren viele Sachen, da sieht man auch Leute, denen man nicht folgt und was weiß ich alles. Da geht's auch relativ robust gelegentlich zur Sache. Da wird auch sehr viel Unsinn gepostet, Sachen, über die man sich aufregen kann, wenn man das möchte. Das ist die eine Timeline. Die andere Timeline ist dann die in meinem Gebiet, also um den Planeten herum, mein Sonnensystem, wenn man so will, wo meine, in meinem Falle, Follower und Gefolgte sich aufhalten. Also bei mir ist es gleich, wie gesagt. Das heißt also, die Leute, mit denen ich, wo ich beschlossen habe, dass ich mit denen näher Kontakt haben möchte, beziehungsweise die mich aufgenommen haben in ihre Liste. Und das ist schon deutlich entspannter, wesentlich weniger Raum. Man kennt die Leute, man weiß, was sie für Macken haben, man weiß, was sie für Meinungen haben. Man weiß, inwieweit man kompatibel ist, welche Themen man meinen sollte und so. Das heißt also, da hat man die Gelegenheit, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Zahl relativ niedrig bleibt. Also so jetzt bei 200 oder so habe ich noch überhaupt gar kein Problem, das so zu machen. Und ich denke auch, selbst bei 700, 800 ist das noch kein Problem, weil ja nicht alle gleichzeitig aktiv sind und ja, manche sind dann auch wieder weg und so. Dann habe ich aber auch meine Stadt oder mein Dorf und das ist meine Instanz, in diesem Fall literatur.social. Und da sind die auf diesem Server sind. Und das ist etwas, was ich jedem raten würde, der sich mit dem Gedanken trägt, nach Mastodon zu kommen. Sucht euch eine kleine Instanz, so klein, wie es irgendwie geht. Also kleine Instanzen haben einen Nachteil, das kann ich gleich sagen. Und zwar, sie müssen stabil sein und viele kleine Instanzen kommen und gehen. Aber Literatur.social zum Beispiel und manche andere, so mit, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die haben, so mit 200, 300 Leuten, also so kleine Outposts dort im föderierten Universum, die sehr stabil funktionieren, die einen sehr gutes Admin-Team haben und so weiter und so fort. Das kann ich euch empfehlen. Also mit einer aktiven Mitgliederzahl unter 500, würde ich sagen. Das ist jetzt aber auch sehr willkürlich, ehrlich gesagt. Was ich wirklich vermeiden würde, das wären solche Dickschiffe. Ich würde auf keinen Fall zu Chaos.social oder irgendwie sowas gehen. Also da, wo zigtausende sich in meiner Wohnstube aufhalten. Das würde ich hassen, ehrlich gesagt. Also, und damit, da beginnt dann nämlich auch diese Idee des föderierten Universums, nämlich, dass man sich miteinander föderieren kann, so ein bisschen zu kranken. Also diese großen Instanzen sind in gewisser Weise sinnlos oder beziehungsweise sie machen die lokale Timeline sinnlos, weil die schon zu groß ist. Und wenn ich dann, ja, noch, also angenommen, der Worst Case wäre, ich bin irgendjemand mit 1000 Followern oder 2000 Followern auf einer Instanz wie chaos.social, ja, dann habe ich Twitter, um es mal ganz klar zu sagen. Also dann ist die ganze Sache wieder gegessen. Und das kann man natürlich machen. Aber das, dann entgehen einem so viele Sachen. Also eigentlich die ganzen schönen Sachen, die Mastodon bietet, sind dann wieder flöten. Und dann ist man wieder in diesem eigenartigen Netzwerk. Soweit mal meine Gedanken zum Mastodon bzw. zum föderierten Universum. Und jetzt hier auch nochmal der Aufruf, kommt alle. Egal, ob ihr vorher auf Twitter wart oder auf keine Ahnung was, kommt alle zu Mastodon, da ist Platz. Und wenn ihr Lust habt, so wie das jetzt auch manche Promis machen, die im Übrigen auch schon erkannt haben, dass das nicht wie Twitter funktioniert. Also manche sind gleich wieder zurück zu Twitter. Die haben sich dann auch nochmal ganz kurz ausgekotzt in Mastodon. Das ist übrigens eine Sache, die sie sich hätten sparen können. Also ich weiß nicht, so ein bisschen Demut wäre gar nicht so schlecht an der Stelle. Aber es gibt einige, die haben gemerkt, oh, das ist ja gar nicht wie Twitter, das ist ja alles scheiße hier und das hier und da. Und beziehungsweise überheblich dann irgendwelche Artikel mal eben auch noch gepostet von ihren zwei Tagen. Nun gut, aber so Leute wie Böhmermann zum Beispiel, die schon das Potenzial auch sehen, aber merken, dass sie mit der Idee, so wie Mastodon funktioniert, nicht zurechtkommen können. Also wo ihre Idee des Marketings und die Idee Mastodons nicht miteinander kompatibel sind, die gründen jetzt eigene Instanzen. Und das finde ich gut, weil ich muss ja nicht mit denen föderieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen eigenen Server aufsetzen wollte und diese Möglichkeit, einen eigenen Server aufzusetzen, einen eigenen Mastodon-Server, irgendeine neue Instanz irgendwo, hat jeder. So viel ist da gar nicht notwendig. Ich habe da auch nicht. Und dann kann ich meine Instanz zum Beispiel mit dem oder der föderieren, wenn ich das will. Oder auch nicht. Und übrigens ist auch das noch keine Sackgasse. Das heißt also, selbst wenn der Server nicht föderiert ist, kann ich immer noch über andere Server mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen. Das geht schon. Was ich eigentlich auch sagen will, ist, man muss nicht mit der ganzen Welt vernetzt sein. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt bei Neu hier öfter sehe. Gebt mir mal Follower-Hinweise. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Warum soll ich denn jetzt irgendwelche Promis empfehlen, denen man folgen kann? Irgendwo tut man sich damit selber keinen Gefallen. Das ist wie in der Mathearbeit, wo man jemanden fragt, gib mir doch mal die Lösung. Der Weg dahin ist eigentlich das Ziel. Und das ist es, was Spaß macht, Leute auszuprobieren. Einfach wildfremde Leute sich anzuhören oder anzusehen, was die sagen, denen eine Weile zu folgen und zu gucken, ob das wirklich interessant ist und dann wieder wegzugehen, wenn es nicht interessant ist. Oder ja, den Beginn einer großen Freundschaft feiern. Aber dass man jetzt so da fordert, man möchte bitte Listen bekommen, wem man alles folgen sollte, das führt das Ganze ad absurdum. Das ist Quatsch, also falsch und würde mich persönlich extrem limitieren. Also wie gesagt, die Schönheit einer mathematischen Aufgabe besteht nicht darin, dass mir jemand die Lösung nennt, sondern dass ich darauf selber komme. Und vielleicht sollte das jetzt auch das Schlusswort sein. Das ist sowieso schon wieder ganz schön lang geworden. Naja, soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com